willkommen bei unserem Podcast Hörl, ein Mann, ein Wort. Der Podcast über politische Themen von Tirol bis Wien. Servus Franz.
Grüß dich.
Es freut mich ganz besonders, heute Martina Entner bei uns begrüßen zu dürfen. Servus Martina.
Servus.
Liebe Martina, als ich mit Franz über unseren nächsten Gast gesprochen habe, meinte er, du bist die absolute Powerfrau. Du bist seit 2014 Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft in Tirol, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksobfrau von Schwarz und Gemeinderätin. Daneben führst du ein Hotel in dritter Generation und hast zwei Kinder. Damit hast du viele gemeinsame Eckpunkte mit Franz. Franz, vielleicht kannst du uns kurz sagen, woher ihr euch kennt und vor allem, was euch besonders neben den gemeinsamen Tätigkeiten bei der WKO und als Hoteliers verbindet.
Die Martina ist eine ganz große Nummer in unserem Bezirk. Sie hört das nicht gerne, ich weiß es. Sie ist einfach als Person unglaublich. Und wie man gerade gehört hat, die ganzen Jobs, die sie macht. Ich hätte ja gern gehabt, dass sie in die Politik einsteigt, dass sie in den Landtag geht, aber sie hat sich renitenterweise verweigert, weil sie eben das bleiben wollte, was sie ist, Unternehmerin, Mutter, Familie. Und ich denke mal, das muss man einfach respektieren.
Kommen wir zur ersten Frage. Martina, seit wann gibt es die Sparte Frau in der Wirtschaft? Vielleicht kannst du kurz die größten Aufgaben beschreiben.
Ja, seit wann genau? Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich weiß, wie ich 2010 in die Interessensvertretung in der Wirtschaftskammer eingetreten bin. Da war Frau in der Wirtschaft schon lange ein Thema und wir hatten zwischendurch Zeiten, wo wir hinterfragt haben, wie lange braucht es Frau in der Wirtschaft noch. Aber wir sind davon überzeugt, dass es Frau in der Wirtschaft auch weiterhin braucht, weil die Wirtschaft eben sehr vielfältig ist. Böse Zungen behaupten ja manchmal, die Wirtschaft ist weiblich. Es ist nicht ganz so, aber speziell neben den Interessen der Wirtschaft in den verschiedenen Sparten, in den verschiedenen Branchen, gibt es einfach übergeordnete Dinge, die wir beim Frauennetzwerk, Frau in der Wirtschaft, der Wirtschaftskammer Österreich und der Landesstellung vertreten. Und da gibt es beispielsweise das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das im Jahr 2025 schon sehr unter Anführungszeichen abgedroschen klingt, aber immer noch Thema ist und wo uns in der letzten Vergangenheit auch große Erfolge gelungen sind.
Und Frauen der Wirtschaft sagt auf der Website der WKO, dass sie zum Thema macht, was Österreichs Frauen in der Wirtschaft bewegt. Was bewegt Frauen denn besonders und welche Ziele wurden schon erreicht?
Eben wie vorher kurz angesprochen, Frauen in der Wirtschaft bewegt besonders die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen einerseits branchenspezifisch, also wir bringen wie auch die Männer alle interessenspolitischen Themen gemeinsam auf den Punkt, aber auch diese übergeordneten Dinge wie die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Thema beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das war speziell in den letzten 2 Jahren ein großes Thema. Also wir konnten in Tirol hier Großes erreichen mit dem Anspruch oder mit dem Rechtssicherheit auf Kinderbetreuung und auch mit der Kinderbetreuungsmilliarde seitens des Bundes sind uns da in der Wirtschaftskammer Österreich mit unserer Bundesvorsitzenden und auch mit allen Ländern gemeinsam wirklich jetzt nach langen Bohren der Bretter endlich Erfolge gelungen. Und es geht hier in die richtige Richtung, weil wir sind einfach der Meinung, dass die Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit wir fit in die Zukunft starten. Und das erreichen wir langsam.
Eine Frage an euch beide. Denkt ihr, dass es Netzwerke wie Frauen der Wirtschaft noch lange geben wird, um explizit Frauen zu unterstützen? Oder dass die Gleichberechtigung bald so weit ist, dass es nicht mehr nötig ist und es Mann und Frau in der Wirtschaft heißt?
Ich glaube, die Frage geht besser an die Martina, wobei ich schon der Meinung bin, dass das Thema noch nicht ganz gegessen ist. Also ich glaube schon, dass man noch viel tun muss, gerade am Land, dass die Mutter mit der Familie sich ihr Lebensmodell so aussuchen kann, wie sie es gerne hätte. Und aus Sicht der Wirtschaft ist es natürlich schon sehr wertvoll, wenn Mütter die Möglichkeit haben, auch gleich mit in den Erwerbsprozess hineinzugehen. Und das ist ja dann auch eine Win-Win-Situation für die Mutter. Ich spreche nur das Thema Pensionen an, bessere Einkünfte, Altersarmut und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, das man weiter betreiben muss.
Da würde es ja auch Pensionssplitting geben.
Ja, ich bin sowieso ein Fan von Pensionssplitting, weil dann die Herren auch dazu angehalten werden, die Frau so zu unterstützen und sie so zu motivieren, dass sie auch dann wieder so schnell wie möglich ins Berufsleben einsteigt.
Du sprichst jetzt davon, dass die Mutter nur die Entscheidung fällt. Wäre es nicht eine Entscheidung zwischen Mutter und Vater?
Ja, eigentlich ist es in erster Linie mal schon die Entscheidung der Frau, ne? Und natürlich muss der Vater mit einbezogen werden. Es wird schon so sein, dass es in einer ordentlichen Familie, in einer guten Beziehung so ist, dass man diese Entscheidung gemeinsam trifft. Aber deswegen bin ich auch ein Fan vom Pensionssplitting, weil dann die Interessen von beiden da sein müssen, sich auch entsprechend in den Arbeitsprozess einzubringen oder auch Einkommen dann zu haben, wenn vielleicht der Ehe einmal nicht ganz so gut funktioniert und schief geht.
Martina, wie stehst du dazu?
Ich glaube, auch der Franz hat es angesprochen. Es ist überaus wertvoll, wenn die Frauen im Arbeitsprozess wieder einsteigen oder überhaupt erhalten bleiben. Und dafür braucht es eben diese Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen braucht es im urbanen Bereich, sind sie ja schon besser gegeben, aber braucht es flächendeckend, ganzjährig, ganztägig, also in alle Regionen raus. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Es geht aber hier nicht nur um die Berufsfähigkeit der Frauen am Arbeitsmarkt, sondern es geht hier auch um Chancengleichheit für die Kinder. Elementarpädagogisch ist es extrem wertvoll, wenn eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung angeboten wird. Wir sehen das ja in Ländern, wo das sehr, sehr gut funktioniert, speziell im nordischen Bereich. Und ja, Pensionssplitting bis hin zur Altersarmut, was immer wieder mit Frauen im Beruf in Verbindung gebracht wird, das ist genauso, wie es der Franz gesagt hat. Solange alles gut funktioniert, alles gut organisiert ist, kann man sich das richten. Aber ich glaube, man sollte für den Fall der Fälle gerüstet sein. Und da ist das sicher ein sehr, sehr gutes Modell, was aber noch viel zu wenig genutzt wird. Dem kann man vorbeugen, indem Frauen einfach selbstständig auf ihren Beinen stehen, indem Frauen die Möglichkeit haben, weil Kinderbetreuung ist ja nicht ein Frauenthema, sondern ein Familienthema. Und deshalb denke ich, wenn man da schon Rahmenbedingungen im Land Österreich hat, auch in unseren schönen Regionen, dass es den Frauen ermöglicht wird, dass sie den Beruf nach einem gewissen Zeitpunkt wieder oder zu einem gewissen Zeitpunkt wieder nachgehen, den wieder ausüben. Also mir ist immer ganz wichtig, es beruht auf Freiwilligkeit. Es soll jede Familie, jede Frau für sich selber entscheiden, wann sie was tut. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dann besteht diese Freiwilligkeit nicht. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dafür einzutreten, dass diese Rahmenbedingungen marktkonform einfach gestaltet werden und vorhanden sind.
Kommen wir zur nächsten Frage. Franz, du bist seit Jahrzehnten in der kommunalen Politik und in der Wirtschaftskammer Tirol tätig. Hat sich seitdem die Anzahl der dort tätigen Frauen erhöht? Und was hat sich dadurch verändert?
Also Frauen waren immer schon viele beschäftigt, nicht? Aber was sich schon erhöht hat, und das, glaube ich, ist der Sinn der Frage, das sind, glaube ich, die Funktionärinnen, um das so zu sagen, auch in Leitungsfunktionen. Und das ist uns ja gerade letztes Jahr oder vor 2 Jahren, und die Martina hat hier ganz einen entscheidenden Anteil daran gehabt, dass wir eine Frau als Präsidentin in Tirol haben. Gibt's, glaube ich, in Österreich, gab's schon einmal in Niederösterreich, aber ist immer noch die Ausnahme auch Oberösterreich. Die Frau Hummer ist auch eine Frau. Aber ich glaube, gerade in der Wirtschaftskammer wird der Anteil der Unternehmerinnen, die Verantwortung übernehmen und an führenden Positionen in der Interessensvertretung sind. Gerade aus dem Zillertal kommt ja auch die Vizepräsidentin Martha Schulz. Also ich glaube, die Martina und die Martha haben hier sehr viel bewegt und natürlich auch jetzt die Barbara Thaler. Ich glaube, auf dem Weg sind wir relativ gut und ich bin auch stolz, dass wir gemeinsam im Wirtschaftsbund in Tirol wahrscheinlich der einzige Bund waren, wo wir gleich viel Damen, Herren, das ist in der ÖVP eigentlich fast noch eine Ausnahme, und das sollte viele Jahre nach Brüll-Sepp, der hier ja auch die Dinge aufbrechen wollte, glaube ich, schon auch ein Erfolg, den man heute sagen muss, dass es in die richtige Richtung geht, aber ich glaube auch, und ich höre das ja auch von der Martina, dass es wichtig ist, dass man auf dem Thema massiv draufbleibt. Es gibt immer noch einen Unterschied bei der Entlohnung. Der ist ja zum Beispiel im Tourismus überhaupt nicht verständlich. Und ich bin ja, nachdem ich aus dem Tourismus komme, sowieso aus einer Branche, wo Frauen eigentlich dominant sind.
Sehr gut. Und wenn wir jetzt schon über Politik reden, gibt es Neuigkeiten bezüglich deines Sitzes im Nationalrat?
Ja, das ist eine etwas schwierige Situation. Der Journalist Peter Nindler hat in der Tiroler Tageszeitung am Kitzbühel-Wochenende aufgebracht, dass ich wieder in den Nationalrat komme. Und diese Botschaft ist relativ breit aufgeschlagen. Seitdem bin ich jeden Tag dabei, jetzt ein paar weniger. Aber es waren bis zu 40 Leute, denen ich am Tag erklären musste, dass das eben noch nichts ist, dass eine Chance nach wie vor besteht, dass sie eher geringer wird wie besser. Und dass ich eben nicht im Nationalrat bin. Ich bin vorgestern in Innsbruck gewesen, habe ich 4 Leute unabhängig auf der Straße, im Restaurant und beim Rechtsanwalt darauf angesprochen. Es ist schön, dass du wieder im Nationalrat bist. Und ich darf dann jedem erklären, dass es eben nicht so ist. Und das ist zeitweise etwas ermüdend.
Dann warten wir weiter ab. Wir kommen zu unserem nächsten Themenblock, dem Tourismus. Eine Frage wieder an euch beide. Was sind die größten Herausforderungen im Tiroler Tourismus?
Ja, aktuell und in den letzten Jahren ist es und war es und ist es sicher der Arbeitsmarkt. Also wir im Tiroler Tourismus, wir sind ja qualitativ auf einer sehr guten Entwicklungsschiene und dafür braucht es eben auch qualifizierte und ausreichende Arbeitskräfte, Fachkräfte am Markt. Und das ist sicher das Thema, das die Unternehmerinnen und Unternehmer im Tourismus am meisten beschäftigt, tagtäglich bei ihrer Arbeit begleitet und wie es aussieht, uns auch noch die nächsten Jahre begleiten wird. Also das ist die größte Herausforderung, mit dem kämpfen wir tagtäglich.
Ja, das sehe ich auch so. Und es ist eigentlich erschreckend, in 20 Jahren Interessens- oder eigentlich fast ein Vierteljahrhundert Interessensvertretung und Politik im Tourismus, für den Tourismus, ist es eigentlich erschreckend, wie zögerlich und wie kleinlich und wie herumtheatert wird, wenn es um Saisonalkontingente geht. Wir wollten ja gerade bei dieser Regierungsverhandlung jetzt erreichen, dass die Balkanstaaten, die ja EU-Beitrittsländer sind, dass man hier den Arbeitsmarkt öffnet. Deutschland hat es gemacht. Bei uns ist das nicht durchzusetzen gewesen, weder mit den Freiheitlichen noch mit den Sozialdemokraten. Und es ist schon sehr bedenklich, weil man weiß, dass wir gerade 6.000 Mitarbeiter auf ein Drittstaatenkontingent, also Saisonais und auch Rot-Weiß-Rotkarte, arbeiten haben bei fast 250.000 Beschäftigten im Tourismus. Also wir reden hier von Peanuts und diese Peanuts werden aufgebauscht, dass es ein richtiger Ballon ist. Und ich wundere mich manchmal, wie man eigentlich gerade in diesem Bereich so kleinlich sein kann, immer wieder vortäuscht, das würde ja am Arbeitsmarkt in Österreich quasi Eingriffe bedeuten und so weiter. Also völliger Blödsinn. Und ich hoffe schon, dass die Politik hier vielleicht doch ein paar Schritte setzt, wo man den vielen Unternehmen, die hier darunter leiden, aber auch den Mitarbeitern in den Betrieben, den Stammmitarbeitern in den Betrieben, eben entsprechende Hilfe gibt, indem man auch Kontingente, also Leute, die bei uns arbeiten wollen, zulässt. Und was ein ganz großer Wunsch für mich an die Politik auch ist, ist, dass endlich dieses AMS, das sonst hervorragend funktioniert, gerade weil die Martina ja Bezirksobfrau in Schwarzau ist. Wir haben zum Beispiel total tolle Sozialpartnerschaft auf der Ebene des Bezirks. Aber das AMS muss noch viel mehr in die Gänge kommen, was den Binnenmarkt, den Binnenarbeitsmarkt, also die europäischen EU-Länder betrifft, also Spanien, Italien und so weiter, und hier den saisonalen Arbeitskräftebedarf auch entsprechend besser vermitteln. Das können die Betriebe nicht. Wir haben es versucht. Wir haben es mit Lehrlingen aus Spanien versucht in unserem Bezirk. Es war ein kompletter Flop. Die Betriebe sind völlig überfordert. Und das AMS macht hier viel zu wenig. Und ich denke, hier muss die Politik schon einschreiten, weil es ja auch ein europäisches Interesse sein muss, dass Menschen gleichbleibend Arbeit haben. Und es ist halt so, ich habe zum Beispiel ein Grillrestaurant. Die Küche besteht aus Griechen, die jetzt nach Hause fahren und im Sommer in Griechenland verbringen, im Herbst dann hoffentlich wieder bei uns im Winter hier kochen. Also das funktioniert dann schon, wenn es einmal eingelaufen ist, wenn die Leute den Betrieb kennen, wenn man sich gegenseitig kennt, wenn die einigermaßen Deutschkenntnisse haben. Und hier müsste noch viel, viel mehr getan werden. Also noch einmal zusammengefasst, der europäische Arbeitsmarkt muss besser organisiert werden, viel, viel besser organisiert werden. Und es darf bei den Drittstaaten nicht so kleinlich herumtheatert werden. Weil, wie gesagt, 6.000 zu 250.000 Mitarbeitern ist eigentlich lächerlich.
Das wird dann auch ein Problem im Sommer sein. Die Sommersaison wird ja immer beliebter in den Bergen. Seit wann gibt es den Trend dorthin? Ist das durchwegs positiv oder gibt es auch Nachteile?
Die Martina kommt aus der schönsten Sommerregion Tirols, nämlich dem Achenseegebiet, der Perle Tirols. Ich glaube, die Martina soll etwas sagen dazu.
Sehr gerne, Franz. Das stimmt. Das wird speziell auch im Sommer ein Thema. Franz hat es angesprochen. Seine Mitarbeiter aus Griechenland gehen wieder zurück nach Griechenland und kommen hoffentlich im Winter wieder nach Gerlos. Dasselbe ist, wir haben den Bedarf mittlerweile auch im Sommer, weil der Sommertourismus, viele wissen es ja nicht eigentlich, die Wiege des Tourismus war in Österreich und das Thema Erlebnisberg im Sommer, wie es bei uns in der Region ist, Kombination Berg und See, wird immer beliebter. Auch der Naherholungsbereich wird immer ein größeres Thema und deshalb beschäftigen uns das Thema Arbeitsmarkt. Deshalb kommen wir jetzt auch auf diese Frage über das ganze Jahr und da ist halt der Franz ein Vertreter für unsere Interessen seit der ersten Stunde an und sicher einer der schlagkräftigsten und der sich da vehement gefühlt 24 Stunden für die Wirtschaft einsetzt und dieses Thema bearbeitet. Und es ist wirklich unverständlich, dass es immer noch ein Thema ist. Also das ist im täglichen Gespräch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern immer noch so. Wir sind ja im Sommertourismus wie im Wintertourismus, im globalen Wettbewerb, im Sommertourismus noch viel weiterreichend. Und da sind unsere Nachbarländer, Deutschland, der Franz hat es angesprochen, oder auch Italien, alle viel weiter. Es versteht niemand, wenn es eine gültige Arbeitsvereinbarung gibt und dass man da den Arbeitsmarkt für diesen speziellen Zeitraum nicht öffnet und den Menschen da die Arbeit zugänglich macht am Arbeitsmarkt für den vereinbarten Zeitraum. Also es ist unverständlich und da bleiben wir weiter dran. Und auf die Frage zurückzukommen, seit wann geht es wieder in Richtung Sommertourismus? Ich glaube, es ist kein Thema Sommer, entweder oder Winter. Es ist einfach ein Thema. Die Berge, das Naherholungsgebiet ist mittlerweile das ganze Jahr über interessant. Also vor 30, 40 Jahren war der Sommertourismus noch viel kürzer wie jetzt. Da ging es von Juni bis September. Jetzt haben wir auch die Monate Mai, speziell im Herbst, sehr, sehr interessant, sehr lukrativ. Also ich denke, das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, wo diese Art von Urlaub auch in Verbindung mit Spa, mit Bewegung, mit Gesundheit, mit Bewusstsein einhergeht. Und ja, das nützen wir und das ist natürlich gut. Das ist gut für uns, speziell in den Regionen, dass wir die Saisonzeiten ausdehnen bis zu einem gewissen Maß und das Jahr über unsere schöne Gegend bespielen können und eben Urlaubsdestination sein können. Ist sicher sehr, sehr wertvoll und sehr interessant.
Franz, du sprichst von einem vor ein paar Wochen erschienenen Artikel in der Kronenzeitung, davon, dass der Tourismus im Einklang mit Umwelt und Natur ist. Wieso ist das so? Und entsteht nicht auch ein CO2-Fußabdruck durch zum Beispiel Beschneiung oder die Anreise der Touristen?
Also es gibt zwei Untersuchungen. Eine haben wir 2018 als Fachverband der Seilbahnen beim Umweltbundesamt in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollten, wie der Footprint, also der Fußabdruck, der ökologische Footprint im Tourismus, im Urlaub überhaupt stattfindet und wo wir dort liegen. Dabei ist herausgekommen, dass der Sommer- und der Wintertourismus, Winterloch voraus, in Österreich den geringsten möglichen ökologischen Footprint hat. Den schlimmsten haben die großen Cruiser, die großen Schiffe. Und je weiter man reisen muss, desto größer wird der Anteil der Reise. Also ein Flug auf die Malediven ist vom ökologischen Fußabdruck natürlich überhaupt fast so schlimm wie eine Kreuzfahrt auf einem Schiff. Das zeige ich ja immer wieder mal auf, nicht? Dass man uns prügelt und wir eigentlich, was Kanalisation betrifft, was die Reinheit der Wässer betrifft, was Luftgüte betrifft, was bis auf den Verkehr alles betrifft, wir die besten Werte haben. Und das Umweltbundesamt hat uns das ja bestätigt, also geringstmöglicher Footprint überhaupt von allen Urlaubsmöglichkeiten, Urlaub im Österreich im Winter und im Sommer. Das Zweite ist, die Staatssekretärin hat vor einem Jahr am Höhepunkt der Diskussion mit der Frau Bundesminister Gehwessler, ob man Schneekanonen einschalten darf. Da gab es ja die Diskussion der alleinerziehenden Mutter, die zu Hause sitzt, die Raumtemperatur um 2 Grad zurückdrehen muss, ob ich überhaupt moralisch berechtigt bin, noch eine Schneekanone einzuschalten. Wir haben das untersuchen lassen und da ist ganz was Interessantes herausgekommen. Am Gesamtenergiebedarf der Republik hat der Tourismus 1,6%. Und beim Tourismus rede ich von allem, von der Hotellerie bis zum Sportartikelhändler, bis zum Taxifahrer, zwischen Bodensee und Neusiedlersee, alles. 1,6% des Gesamtenergiebedarfs. Der Winter davon heruntergerechnet ist 1% und alle österreichischen Seilbahnen und Schneeanlagen, die Pisten beschneit und täglich präpariert, liegen bei 0,33%. Seither ist die Diskussion, ob man eine Beschneiungsanlage einschalten darf oder nicht, einigermaßen verstummt. Es gibt immer noch ein paar so grüne Krautköpfe, die halt das aus ideologischen Gründen immer wieder daherbringen. Aber faktisch ist der Tourismus auch, das zeigt auch der österreichische Tourismusbericht, jene Sparte, die mit 55% den höchsten Anteil an erneuerbaren Energie hat. Auf den Punkt gebracht, Österreichs Tourismus, Österreich als Urlaubsdestination ist die geringstmögliche ökologische Footprint. Wenn man den Gesamtenergiebedarf hernimmt, sind wir sicher die Sparte, die den höchsten Anteil an erneuerbaren hat und die Sparte, die am wenigsten Energie braucht.
Kommen wir zu unserem nächsten Themenblock. Martina, ich glaube, es ist eine immer wiederkehrende Frage, die Frauen beschäftigt, und zwar die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie machst du das? Gibt es einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das jede Frau für sich selber erfahren muss. Tipps zu geben ist da vielleicht schwer, es ist immer situationsbedingt, aber wenn die Leidenschaft, Unternehmerin zu sein und auch sich für die Interessen der Wirtschaft einzusetzen, so groß ist, da findet man Wege. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Beispiele, speziell auch im Tourismus, wo die Frauen, wie es der Franz vorher angesprochen hat, einfach sehr präsent sind und Organisationstalente sind in alle Richtungen. Ich glaube, jede Mutter kann mir beipflichten, egal in welchem Berufsfeld oder in welcher Branche. Und man lernt, damit umzugehen, wenngleich auch das schlechte Gewissen irgendwie ein ständiger Begleiter ist. Aber ich glaube, wir können schon selbstbewusst sagen, dass wir in Zeiten wie diesen, glaube ich, berechtigt sind, dass wir Kindererziehung und Beruf gemeinsam schaffen. Und ja, und das ist sicher ein Erfolgsrezept auch für die Zukunft und auch ein Erfolgsrezept für unsere Wirtschaft, speziell in den Regionen.
Betriebe wie Hotels oder Land- und Forstwirtschaft sind oft Familienunternehmen und werden seit Generationen geführt. Ist das ein vorgeschriebenes Leben ohne Auswahlmöglichkeit oder eine Rolle, in die man hineinwächst und mit Stolz seine eigenen Ideen verwirklicht? Franz, du hast das letzte Mal erzählt, dass du eigentlich noch die Welt sehen wolltest. Ich würde sagen, du hast deine Ideen hervorragend umgesetzt. Was rätst du einer jüngeren Generation?
Lernen, Sprachen lernen, hinaus in die Welt und dann besser ausgebildet wieder zurückzukommen.
Das ist ein schöner Satz. Martina, hoffst du, dass deine Kinder den Betrieb übernehmen, weil sie damit aufwachsen, oder wäre eine ganz andere Richtung für dich auch denkbar?
Ich hoffe es natürlich. Das ist ein großes Ziel. Das ist, glaube ich, ein Generationenthema. Auch ich bin in dritter Generation in unserem Betrieb und ich hoffe, es geht so weiter. Wir tun das Bestmögliche dafür, dass die Kinder positiv in diesem Umfeld aufwachsen, mit Interesse. Und ich kann dem Franz nur beipflichten. Ich glaube, es ist wichtig, in die Welt hinauszugehen, zu lernen und dann gestärkt nach Hause zurückzukommen und auch wertzuschätzen, was wir zu Hause haben.
Sehr schön. Liebe Martina, lieber Franz, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Gott vergelt's.